Ja, ihr Lieben, mein Name ist Anselm Stiel. Ich darf hier heute ein paar Gedanken zum dritten Advent so vor uns ausbreiten. Und danke dafür, dass wir jetzt diese Zeit hier miteinander verbringen können, so uns in Gedanken ein bisschen aufmachen können gemeinsam. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass Gott derjenige ist, der uns hier jetzt in diesem Moment leitet, dass der Heilige Geist derjenige ist, der uns im Herzen ansprechen kann. Und dafür wollen wir uns öffnen. Weihnachten ist ja so ein Fest, das als vielleicht Fest des Lichtes auch bezeichnet werden kann. Es geht um ein Licht, das in der Dunkelheit aufstrahlt. Das hört man ja immer wieder mal so dieses Motiv. Johannes 1, Vers 5, da heißt es, und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und ich möchte heute mit euch einen Blick in die Finsternis, die da ist, wagen. Das heißt, das kann man nicht so im Vorbeigehen machen. Wir nehmen uns dafür ein bisschen Zeit, fassen uns ein Herz und glauben daran, dass das Licht sichtbar wird. Und zwar gibt es im Umfeld von der Weihnachtsgeschichte so einen Blick in diese Finsternis. Und diese Finsternis ist eine sehr persönliche Bedrohung für den neugeborenen Jesus. Und ich möchte aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem zweiten Kapitel, ein paar Verse lesen. Ich lese mal ab Vers 13. Zum Mitlesen habe ich dann hier ab Vers 16. Also wundert euch nicht, ich mache noch hier die ersten Verse vor dieser Stelle. Es geht um die Flucht nach Ägypten und den Kindermord in Bethlehem. Die Sterndeuter waren gegangen. Da erschien Josef ein Engel des Herrn im Traum. Er sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Daraufhin stand Josef mitten in der Nacht auf. Er nahm das Kind und seine Mutter und zog mit ihnen nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Dadurch ging er in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Jetzt kommt die Textstelle. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Knaben in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren. Nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundigt hatte, da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht. In Rama hat man einen Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Die Geburt von Jesus ist von einer Bedrohung umgeben. Jesus wird nicht geboren in so eine Welt, die ihn mit offenen Armen empfängt und wo alle sagen, super, schön, dass du endlich da bist. Ja, wir haben die Heimatlosigkeit der Familie, die Schutzlosigkeit und dazu kommt dann jetzt noch die Verfolgung, eine ganz reale Bedrohung des Lebens des Gottessohnes. Das ist eine unvorstellbare Dunkelheit, finde ich, die einem hier begegnet. Das Leben des Säuglings wird durch eine Vision, durch einen Traum gerettet. Josef und Maria fliehen nach Ägypten. Es ist eine unvorstellbare Dunkelheit für die Eltern, die nun gerade nicht den Gottessohn geboren haben und ihn großziehen, sondern ihr Kind an den Wahnsinn von diesem paranoiden Herrscher verlieren. Vielleicht, ich sage unvorstellbar, aber vielleicht ist es nicht so ganz unvorstellbar, wenn wir an die Mächte denken, denen in unseren Tagen Kinder zum Opfer fallen. Und der Blick in diese Dunkelheit fällt schwer, finde ich. Die Dunkelheit, wenn das eigene Kind geraubt wird, das kann ich nur erahnen, die ist so tief, es gibt hier keinen Trost. Hier steht beim Propheten, hier gibt es keinen Trost, sie kann nicht aufhören zu weinen. Diese Dunkelheit kann sogar das Gesicht Gottes verdunkeln, dass man nicht mehr weiß, wo überhaupt Gott noch ist und ob er überhaupt noch da ist. Und das hier ist nicht nur eine Bedrohung für das Jesuskind, was hier passiert. Das hier ist eine Bedrohung für den Glauben an einen Gott, der doch eigentlich jeden Menschen lieb hat und jeden Menschen bewahren will und sich kümmern will. Ich glaube aber, dass diese Geschichte hier bei Weihnachten kein Zufall ist. Dieses tiefschwarze Motiv von dem Kindermord, das begegnet uns mehrmals in der Bibel. Und immer geht es um Macht. Ja, es geht immer um Macht. Es geht immer darum, dass ein System, was Gott feindlich ist, aus Angst um den Machterhalt, ja, als Angst um die Macht zum Alleräußersten greift. Da wird mancher dran gedacht haben, vielleicht auch, da ist der Kindermord in Ägypten, in den Erzählungen über die Ursprünge des Volkes Israel. Zweite Buch Mose. Aus Angst vor der Zahl der israelitischen Sklaven erlässt der Pharao den Befehl, alle männlichen Neugeborenen unter den Hebräern zu töten. Mose wird mitten durch diesen Schrecken hindurch bewahrt, durch Mut und Klugheit seiner Schwester. Und auch ägyptische Hebammen umgehen mit Klugheit diesen grausamen Erlass. Und trotzdem ist es diese unvorstellbare Dunkelheit da. Und im Kindermord von Bethlehem spiegelt sich diese alte, schmerzhafte Erinnerung. Und leider wird diese Erinnerung sich immer wieder spiegeln. In verschiedensten Formen, zu allen Zeiten, auch in jüngster Gegenwart. Die Offenbarung findet für das, was da passiert, ein erschreckendes und deutliches Bild. Ich lese vor aus Offenbarung Kapitel 12. Und es zeigte sich ein gewaltiges Zeichen im Himmel, eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war, und der Mond war unter ihren Füßen, und auf ihrem Kopf war ein Siegeskranz mit 12 Sternen. Sie war schwanger und schrie in ihren Wehen und stand kurz vor der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen in der Himmelswelt, ein großer, feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Sein Schweif riss ein Drittel aller Sterne des Himmels mit sich fort und warf sie auf die Erde. Der Drache stellte sich vor die Frau, die kurz vor der Geburt stand, um das Kind im Augenblick der Geburt zu verschlingen. Da gebar sie einen Sohn. Dieser Junge hatte die Aufgabe, mit seinem eisernen Stab alle Nationen wie ein Hirte zu leiten. Da wurde ihr Kind hochgehoben, hin zu Gott und zu seinem Thron. Die Frau floh in die Wüste. Dort hatte sie einen Ort, den Gott für sie vorbereitet hatte, und sie wurde dort 1260 Tage lang ernährt. Das sind 3 Jahre. Es sind hier vielleicht erstmal viele Fragezeichen im Raum. Die Offenbarung, die handelt mit bestimmten Bildern. Da geht es um Machthaber, da geht es um Machtsysteme. Hier ist das System Rom, das Römische Reich vor Augen. Die Macht dieses Reiches, die Propaganda dieses Reiches. Hier ist Herodes als Vertreter vor Augen, Vertreter dieses Reiches. Und das Motiv der Gefährdung des Gotteskindes findet sich hier. Und hiermit ist erstmal die persönliche Geschichte um Jesu Geburt hin angesprochen und die Geschichte der Jesusgemeinschaft, der Kirche. Und gleichzeitig beschreibt die Offenbarung natürlich nicht nur etwas, was mal da passiert ist, sondern Vorgänge, die immer wieder passieren und immer mehr passieren. Während Gott die Geschichte sozusagen des Kosmoses zum Ziel führt. Hier geht es um die Bedrohung von Kindern. Von dem Leben von Kindern, von ihren Seelen. Und diese Bedrohung von Kindern ist tatsächlich ein Dauerbrenner. Es ist keine Sache, die mal aufgetreten ist und dann ist alles friedlich für lange Zeit, sondern es ist ein Dauerbrenner. Und vielleicht drängt sich dem einen oder anderen auf, was auch in unserer Zeit geschieht und geschehen ist. Die großen sichtbaren Dinge und die weniger sichtbaren Dinge. Nicht nur, aber ganz besonders präsent in den Morden, auch an Babys und an Kindern in Israel im vergangenen Oktober. Auch hier ging es um lebensfeindliche Macht, gottesfeindliche Macht, die Schrecken verbreiten will. Und deswegen halte ich dieses Bild von dem Drachen hier aus der Offenbarung für ein relevantes Bild für unsere Zeit, also für uns tatsächlich. Denn mit diesem Drachen ist jedes Herrschaftssystem gemeint, das gegen Gott steht. Das sozusagen sagt, bete das System an, bete eine andere Macht an als Gott. Jetzt die Frage, brauchen wir dafür einen Beweis, dass das in unserer Zeit vielleicht so ist? Ich will mal ein paar Dinge nennen, auch wenn sie vielleicht, auch wenn es euch vielleicht klar ist. Kinder, die in Kriegen zu Tausenden sterben. Egal, worum der Krieg sich dreht und wie berechtigt man das auch halten mag. Als tragische Kollateralschäden. Also im Prinzip als, naja, muss man mitrechnen. Kinder als billige Arbeitskräfte für Produkte, die in reichen Ländern zum Alltag gehören. Und das ist so normal, dass es schon ein Klischee ist. Merkt ihr das? Merkt ihr, dass das schon ein Klischee ist? Wie furchtbar. Kinder, unter denen psychische Diagnosen in alarmierende Höhen steigen, in unserer Zeit, in unserem Land. Die Welt scheint Kinderseelen krank zu machen. Oder wie wäre es mit den Angriffen auf die Psyche von Kindern durch soziale Medien und unsere digitale Kultur? Und wer hinter die Fassaden, hinter die Häuserfassaden schaut, in ja vielleicht sozial verwundbaren Bezirken, so nennt man das, der sieht Vernachlässigung, Gewalt, Drogen, Alkoholismus. Und nicht nur da, sondern eigentlich hinter allen Fassaden kann man das entdecken. Kinder sind hier besonders leidtragend. Und dabei sind Kinder eigentlich, und das versteht jeder, Kinder sind doch heilig. Aber was bedeutet das schon in einer Welt, die nichts Heiliges mehr kennt? Ich bin hier jetzt gerade ein bisschen schwarz-weiß, ich bin mir darüber im Klaren. Aber ich glaube, um diese Situation sich vor Augen zu führen, darf man das und muss man das auch mal sein. Ja, also in einer Welt, die der Macht des Geldes folgt, da können auch Kinder eben nicht heilig sein. Da stellt man dann eben fest, dass Kinder wirtschaftlich erstmal nicht viel bringen. Kindermedizin ist unterbezahlt. Das führt zu realer Gefährdung von Kindern. Erst recht von Kindern, die vielleicht eine besonders seltene Krankheit haben. Man kann mit der Bezahlung von Erzieherinnen weitermachen und man braucht noch lange nicht aufhören mit den Dingen, die man beobachtet. Und es zeigt, denke ich, wie feindlich ein System ist, was auf Gewinnmaximierung getrimmt ist, wie feindlich dieses Machtsystem Kindern gegenübersteht. Obwohl wir ohne sie natürlich keine Zukunft haben, das ist allen klar, und trotzdem fehlen die Konsequenzen. Und dann denke ich, ja, ich denke auch an Abtreibungen. Man kann und muss hier im Einzelfall wahrscheinlich immer alle Seiten betrachten, aber egal wie viel man von Selbstbestimmung reden mag, Fakt ist, dass im vergangenen Jahr 104.000 Kinder allein in Deutschland nicht das Licht der Welt erblicken durften. Tendenz steigend. Wie viele Millionen Menschen sind der Menschengeschichte dadurch verloren gegangen? Und dabei geht es mir nicht um einzelne Menschen, Eltern, die vor schwierigsten Entscheidungen stehen mögen. Ich sehe nur, in einer Welt, die vorgibt, Kinder besonders schützen zu wollen, steht zahllosen, nur ungeborenen Kindern ein System entgegen, das ihre Heiligkeit nicht achtet und ihren Weg ins Leben nicht unterstützt. Und ich glaube, hier sind Mächte am Werk, die über den einzelnen Menschen weit hinausgehen. Und deswegen ist vielleicht das Bild von dem Drachen, der das zur Welt kommende Kind verschlingen will, hier tatsächlich erschreckend lebendig. Kinder werden auch in unserer Zeit instrumentalisiert, sie werden gebraucht, sie werden versklavt, sie werden zu ihrem Schaden verherrlicht und lebensfeindlich klein gehalten. Warum? Warum passiert das? Weil sie so schlecht in Machtstrukturen reinpassen und weil sie sich gleichzeitig nicht wehren können. Deswegen kann man sie passend machen. Der Kindermord von Bethlehem ist das Symptom einer verkehrten Welt, einer gottfeindlichen Herrschaft. Und dann haben wir Jesus von Nazareth, ein Säugling, er wächst auf, er wird bewahrt, er wächst in einer schwierigen, in einer bedrohenden Welt auf und er bleibt kein Kind, er wird ein Mann, der immer noch in keine Machtstruktur hineinpasst, sich nicht einfügen lässt. Und er ist nun 30, gut 30 Jahre alt Er stellt dann ein Kind in die Mitte seiner Jüngerschaft und in die Mitte seiner Botschaft. Und er sagt in Markus 9, ich lese euch die Stelle vor, Markus 9, 33, da kam er nach Kapernaum und als er im Haus angekommen war, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg miteinander diskutiert? Keiner sagte etwas, denn sie hatten sich auf dem Weg darüber unterhalten, wer von ihnen der Bedeutendste ist. Da setzte Jesus sich hin und rief seine 12 engsten Gefährten zu sich. Ihnen sagte er, wenn einer der Anführer von allen sein will, muss er der Letzte werden, ja, der Diener von allen. Dann nahm er ein Kind und stellte es mitten in ihre Runde. Er umarmte es und drückte es fest an sich. Dabei sagte er zu ihnen, wenn jemand solch ein Kind aufnimmt, weil er damit in meinem Sinn handeln will, der nimmt damit mich auf. Und wer mich bei sich aufnimmt, der nimmt damit in Wirklichkeit nicht mich auf, sondern den, der mich in diese Welt gesandt hat. Die Welt, das glaube ich, müssen wir jetzt nicht mehr klären, kann ein bedrohlicher Ort für Kinder sein. Als Gott in die Welt kommt, und da bemächtigt er sich nicht eines anständigen Erwachsenen, ja, dass er irgendwie so einen erwachsenen Menschen nimmt und sagt, so, ich gehe jetzt voll in dich rein, du bist jetzt mein Vertreter. So ein Erwachsener, der was gilt, der auch der Bedrohung ein Ende machen kann, sondern Gott kommt und begegnet der Bedrohung als ein Bedrohter, als ein betroffenes Kind, das sich nicht selbst schützen und wehren kann. Und das ist kein Zufall. Ich meine, das bedeutet uns etwas. Wenn wir das Kind in der Krippe ehren, dann können wir nicht das eigene oder das fremde Kind, was unsere Andacht stört, verachten. Laut Jesus, Markus 9, ist es nicht übertrieben, Gott selbst in jedem Kind, das durch unsere Gänge trampelt, zu sehen. Gott ist nicht Säugling geworden, damit wir nur ihn ehren, sondern damit wir alle Kinder anders anschauen und ehren. Nicht, weil sie so fromm sind, das sind sie nicht. Ihr kennt die Kinder, die hier rumlaufen. Sondern weil sie ein Ausdruck von Gottes Lebenswille und von seiner Schöpferlust sind. Und weil sie uns zu verstehen geben, dass Gott sich nicht den menschlichen Machtsystemen beugt. Das macht Kinder natürlich manchmal auch sau anstrengend. Erziehung ist hier nicht das Thema, aber der Gedanke kann ja vielleicht helfen, dass ein Kind auch etwas Nutzloses und Unpassendes, ja, etwas verstörend Heiliges an sich haben muss. Und das führt dann eben dazu, dass Eltern dann über ihren schlafenden Krawallzwergen da stehen und sagen, ich sehe dich mit Freuden an und kann nicht satt mich sehen. Die Christenheit feiert Weihnachten und wir sehen uns oft nach diesem heimeligen, ungestörten Weihnachtsgefühl. Ich glaube, so kann es uns auch in der Gemeinde gehen. Und es ist was Riskantes, dieses Kind in der Krippe zu feiern. Denn dieses Kind wird uns möglicherweise nachts wach halten. Es wird ständig unsere Andacht und unsere Heimlichkeit durcheinander bringen und in den unpassendsten Momenten nach Aufmerksamkeit verlangen. Eine Kirche, die das Christuskind feiert, aber keinen Platz für andere Gotteskinder hat, mit der stimmt was nicht. Und das erlebe ich, Gott sei Dank, hier anders. Es gab mal vor einigen Jahren hier in dieser Gemeinde eine Vision von einer Gemeinde, in der Kinderlachen durch die Gänge hallt und wo Familien zu Hause sind. Diese Vision hat sich tatsächlich in großen Teilen erfüllt. Hier sind viele Familien und viele Kinder zu Hause. Und manch einem von denen, die das jetzt hören, ist das aber vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel. Da geht es ständig um Familien und viele andere Lebensalter und Lebenssituationen spielen manchmal scheinbar eher eine Nebenrolle, vielleicht auch nur im Gefühl. Was ist mit uns, die wir keine Kinder haben, fragt sich vielleicht manchmal einer. Ich verstehe das. Ich frage mich auch manchmal im Alltag, wer kümmert sich denn jetzt um meine Bedürfnisse, während die Kinder immer nach Aufmerksamkeit rufen und verlangen? Und für uns zu Hause, für unseren privaten Haushalt, da lernen wir zurzeit, wir sind die Erwachsenen. Wir müssen uns um unsere Bedürfnisse kümmern. Kinder können das nicht. Sie sind auf uns angewiesen. Es ist also tatsächlich keine gleichmäßige Verteilung von Aufmerksamkeit und Energie. Es ist nicht gerecht. Und das ist auch in der Gemeinde so. Ich bin aber wirklich stolz darauf, dass diese Vision in dieser Gemeinde zu spüren ist. Wir wollen hier ein Schutzraum und ein Zuhause für Kinder sein, in einer Welt, die oft genug wie ein Drache vor diesen Kindern steht und ihre Seelen verschlingen will. Was ist das für eine großartige Berufung? Was ist das für eine Vision? Vielleicht muss sie auch wieder neu angenommen werden für den einen oder anderen. Ist es okay, dass Kinder hier immer mal mehr Platz einnehmen dürfen? Jesus hat bei seiner Ermahnung an die Jünger ja keinen knapp 40-jährigen Familienvater in die Mitte gestellt und auch keine flotte Seniorin, sondern ein Kind. Wenn jemand solch ein Kind aufnimmt, weil er damit in meinem Sinn handeln will, dann nimmt er mich mit auf. Und wer mich bei sich aufnimmt, der nimmt damit in Wirklichkeit nicht mit mich, sondern den, der mich in diese Welt gesandt hat, auf. Wenn wir hier zusammen ein Raum für Kinder sind, weil wir Weihnachten und Jesus entsprechend handeln wollen, dann sind wir ein Raum für Gott. Und daran muss man sich erinnern, weil man jetzt nicht von Gott erwartet, dass er auf der Empore rumtrampelt oder dass er einem die Kekse wegfrisst. Ja, deswegen muss man sich manchmal daran erinnern, ja, das hier ist ein Raum für Gott, ne? Deswegen sind die hier. So, Seitennotiz, ja, man darf Kindern auch Grenzen aufzeigen. Kinder sind nämlich tatsächlich auch in der Entwicklung befindliche Menschenwesen und ein Raum, den man ihnen bietet, der hat auch immer wohlige Wände, die den Wind abhalten. Und deswegen möchte ich mal sagen, danke für allen Raum, den Kinder hier haben dürfen. Ich glaube, das ist gut und das ist richtig so, wenn ich Jesu Worte höre. Die Innensicht der Mitarbeiter, die in diesen Gruppen arbeiten, die jetzt in der Kiki sind, die beim Familientag sich engagieren, in der Krabbelgruppe, in der Hafenbande, in den vielen Gruppen, die Innensicht ist gleichzeitig, dass es immer wieder fehlt. Gerade an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ohne die Teenie-Helfer bei der Kiki, wie wäre das? Ich sehe Mitarbeiter, die praktisch im Dauereinsatz in diesen Bereichen sind. Sie geben ihre Gottesdienste hin und ihre Feierabende. Sie bestreiten diese Gruppen mit Hingabe, mit Liebe, mit Kreativität, mit dem Willen, Gottes gutes Wort an Kinder weiterzugeben. Und leider oft auch mit zu wenig Personal. Das ist nicht neu. Es muss aber auch mal gesagt werden. Wenn du dich also fragst, wie du praktisch dazu beitragen kannst, dass wir hier Kinder aufnehmen im Sinne Jesu, dann bring dich da ein. In der Mitarbeit. Einmal im Vierteljahr, einmal im Monat, beim Vorlesen, beim Kuchenbacken. Es gibt viele Nischen und Möglichkeiten, Kinder im Jesu Namen aufzunehmen. Ich denke bei dieser Frage von Mitarbeit in Kindergruppen oft an einen Mann, den ich kennengelernt habe, der Schlosser war, Fahrradschlosser eigentlich, und der sehr viel Erfahrung damit hatte, Fahrräder auf Vordermann zu bringen. Und der im Prinzip sonst, ich sag mal so, die Predigten, die ich gehalten habe, die haben ihn meistens weniger interessiert, hat er mir auch mal gesagt, findet er jetzt nicht so ansprechend. Und ich habe aber gemerkt, er hat da so eine ganz praktische Art, und irgendwie gab es mal die Eingebung, wie wär's denn mal mit Pfadfinderarbeit, wir probieren das aus. Und dieser Mann, der wusste, wie man mit Geduld und Liebe an Dingen arbeitet und Dinge wieder instand setzt. Dieser Mann ist für viele Kinder in der Pfadfinderarbeit zu einer ganz verlässlichen und ganz wichtigen Größe geworden. Vielleicht, weil sie bei ihm gemerkt haben, wir können da einfach sein, wir können da einfach mitmachen. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass die Berufung und die Begabung in dieser Art von Arbeit und über ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Blickrichtungen kommen kann. Also ein Lob auf alle Schlosser, auf alle Fahrradschlosser. Zu Weihnachten, da ehren wir und da besingen wir auch das Kind, das als Licht Gottes in die Finsternis der Welt geboren wird. Und diese Botschaft, die wir da feiern, die wird Wirklichkeit, wenn wir es vielleicht wieder neu zu unserem Ziel machen, Kinder eben nicht der Finsternis zu überlassen, sondern ihnen nach allen Kräften einen Schutzraum zu bieten in einer Welt, in der Drachen und Schlangen real sind. Jetzt ist die Frage, bist du dabei? Oder hast du das Gefühl, ja, aber ich komme gar nicht vor in dieser Predigt zum dritten Advent? Gehörst du vielleicht zu denen, die das nie so erleben durften? Diesen Schutzraum, diese Achtung? Deswegen zum Ende ein Gedanke, vielleicht beginnt es nicht damit, dass man sich in der Kinderarbeit engagiert, vielleicht beginnt es damit, zu Weihnachten Gottes Kindlichkeit in dir selbst anzunehmen. Das Kind in dir muss Heimat finden, so heißt ein Bestseller. Da will etwas Kindliches in dir und in mir zur Welt kommen und geschützt werden. Da lebt etwas in dir, was wie so ein Kind sich nicht einfügt in die Machtsysteme. Es will gesehen werden, es will vertrauen können, es will geschützt werden. Und vielleicht beginnt es damit, wenn ich das Kind in der Krippe annehme, soll ich dann nicht auch das Kind in mir annehmen und umarmen und achten, den ganz kleinen Glauben und den Widerspenstigen, der auch in mir lebt. Und eben das Kind in mir nicht maßregeln und zum Schweigen bringen. Vielleicht beginnt es ja damit. Gott kommt als Kind und wir lernen, neu mit ihm auch uns anzunehmen und zu schützen. Und auch die Kinder um uns herum. Ich möchte sagen, jedes Mal, wenn du einen Ort für ein Kind geschaffen hast, hier oder woanders, dann hast du Gott aufgenommen. Wenn du hier nach dem Gottesdienst durch die Räume gehst und ich sehe die Freundlichkeit, die Kindern entgegenkommt, dann sehe ich, hier wird Gott angenommen. Wo Kinder aufgenommen werden, da entsteht ein Licht, das bei aller Bedrohung die Finsternis nicht ergreifen kann. Und auch dieses Haus hier soll ein weihnachtliches und ein adventliches Haus sein, in welchem Gott aufgenommen wird. In jedem Menschen, der dieses Haus aufsucht und besonders in jedem Kind, möge Jesus Christus geboren werden. Amen.